Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Ich möchte Ihnen unseren heutigen Gast für unseren Care-Podcast vorstellen. Das ist Matti Rando, ein Schüler, ist heute bei uns zu Gast, freut mich ganz besonders. Er geht in die AHS Rahlgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk und er ist auch Schulsprecher. Herzlich willkommen, Matti. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich habe jetzt natürlich einiges gelesen im Vorfeld über deine wirklich zahlreichen Aktivitäten. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld kurz darüber unterhalten, dass Care weltweit tätig ist und sehr viele Kinder und Jugendliche von unserer Arbeit profitieren müssen aufgrund der Weltsituation. Ich nehme jetzt Bezug auf einige der letzten Interviews und möchte den Bogen spannen zur Krise und zum Krieg in Syrien, der jetzt ins 11. Jahr geht. Und in Syrien spricht man schon seit Jahren, und das hat mich immer so gestört, von der verlorenen Generation an Schülerinnen, an Kindern, an Jugendlichen. Und es hat mich wirklich abgestoßen, dass man diesen Begriff verwendet. Jetzt ist er auch bei uns in den Medien aufgetaucht, nach 1,5 Jahren globaler Pandemie. Ich möchte nicht sagen, dass das nichts war. Aber da von einer verlorenen Generation zu sprechen, wie findest du das?
Ja, mich hat das auch ein bisschen schockiert, als das immer mehr in die Medien gekommen ist und in den öffentlichen Diskurs. Also der Begriff kommt ja eigentlich von Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also damals wurde davon gesprochen das erste Mal und jetzt eben auch in Syrien. Und das jetzt auf das anzuwenden, ist zum einen verharmlosend und gleichzeitig ist es natürlich auch was total Negatives. Also man möchte auch als junger Mensch nicht als verlorene Generation bezeichnet werden. Vor allem ist auch immer die Frage, wer verliert denn einen? Also wir haben uns ja nicht selber verloren, wenn dann, sondern das ist ja auch dann quasi das, was rauskommt, wenn eben so mit unserer Generation umgegangen wird. Und aber eben nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt und in verschiedenem Ausmaß.
Und 1,5 Jahre ist auch nicht berechtigt zu sagen, es ist schon eine ganze Generation. Also ich glaube, wir müssen heute sehr aufpassen, welche Begriffe wir verwenden, wie du richtig sagst, wo sie herkommen und auch wie das für diejenigen ist, über die man dann so spricht. Und wie gesagt, ich lehne das auch für Syrien kategorisch ab. Wir sind jetzt gerade beim Thema auch ein bisschen Verallgemeinerung, weil das geht halt nicht anders, wenn man eine Unterhaltung zu solchen Themen führt. Du bist aber Schulsprecher, du hast dich sehr engagiert, auch wie wir von diesen unsäglichen Abschiebungen der Schülerinnen aus Georgien hören mussten. Und du hast ja da auch, glaube ich, 20 Schulen vertreten. Kannst du das ein bisschen erklären? Ich möchte dahin, dass wir heute zwar über die Jugend jetzt sprechen, du stellvertretend als Jugendliche, aber natürlich ist es eine gewisse Verallgemeinerung, die wir jetzt treffen.
Ja, es waren sogar über 50 Schulen. Also das war sogar, ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele das waren, ehrlich gesagt, weil das haben wir uns, also ein Freund, der auch in der Schülerinnenvertretung in einer anderen Schule ist, hat mich 1-2 Tage nach den Abschiebungen, wo wir auch in der Nacht da waren, gemeinsam, hatte mich angerufen und hat mir quasi gesagt, du, das ist, können wir nicht einfach dabei belassen. Und da stand eben noch vor der Tür diese Abstimmung im Nationalrat. Da gab es von der Opposition einen Entschließungsantrag, dass Tina und ihre Familie zurückgeholt wird. Und wir haben halt gesagt, wir müssen als Jugend da halt nochmal klar ein Zeichen setzen und sagen, dass wir dafür sind, dass sie zurückgeholt werden und dass sowas halt einfach nicht geht. Also es ist kinder- und menschenfeindlich und nichts anderes. Und dann haben wir auf einmal innerhalb von 2 Tagen über 50 Schulen eben aus Wien, Niederösterreich und Burgenland zusammen gehabt. Die dann, also wir haben dann so einen offenen Brief eben gerichtet an den Innenminister. Wir haben leider keine Antwort von ihm bekommen, was glaube ich auch sehr bezeichnend ist. Und am Ende konnten wir dann leider auch das nicht verhindern, aber wir waren schon medial ein Thema und es war halt leider nur ein Symbol, aber immerhin war damit klar, dass unsere Generation da nicht dahinter steht.
Sie haben damals, wenn ich mich richtig erinnere, mehr Menschlichkeit gefordert. Ist das etwas, was Ihnen generell ein bisschen abgibt?
Ja, also habe ich schon das Gefühl, dass da oft ein bisschen Menschlichkeit fehlt. Also und jetzt auch ganz aktuell in der Krise. Also jetzt mal, wenn man auf Österreich schaut und Menschlichkeit und Solidarität ist ja immer relativ, hat ja viel miteinander zu tun. Und am Anfang wird immer so die Solidarität von uns Jungen eingefordert, mit den Älteren, mit den besonders schützenswerten. super gerechtfertigt, haben wir, glaube ich, alle, also die allermeisten sehr verantwortungsvoll auch wahrgenommen, diese Aufgabe. Und jetzt schaut niemand auf uns und wir werden zurückgelassen. Und wenn ich mir dann aber anschaue, wie das eben nicht nur in Europa ist, dann sind wir trotzdem noch wahnsinnig privilegiert. Und dass wir es nicht mal in dieser unglaublichen Pandemie geschafft haben, zu überdenken, wie unsere Welt insgesamt funktioniert und dass jetzt in ärmeren Ländern quasi die Impfstoffe immer noch, also die Impfungsquoten bei weitem noch nicht so weit sind wie bei uns. Und schon bei uns funktioniert es nicht gut, aber dort halt noch viel schlechter. Und dass anscheinend einfach unsere Welt oder die Wirtschaft oder die Entscheidungsträgerinnen nicht verstehen wollen, dass man halt eine Pandemie nur global lösen kann, das ist für mich auch unbegreiflich und auch da fehlt die Menschlichkeit, ja.
In vielen außereuropäischen Ländern ist die Impfquote einstellig, gerade wenn wir an afrikanische Staaten denken, auch an manche in Südasien. Es ist einfach ein wahnsinniger Bedarf global an Impfstoff. Es gibt eben auch einen Streit, eine Diskussion über die Patente, aber es ist auch ein massives logistisches Problem und wir rechnen damit, dass 2 bis 3 Jahre es möglicherweise dauern wird, bis wirklich Zugang für alle zum Impfstoff gewährleistet sein wird. Und Sie haben gesagt, jetzt kümmert man sich quasi nicht um uns Junge. Sehen Sie da wirklich so ein bisschen wie eine, ich möchte es auch nicht überdramatisieren, also Spaltung ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber sehen Sie, da sind die Jungen, da sind die Älteren oder die Alten und die kümmern sich nicht um uns. Ist das wirklich das, was man langläufig jetzt so empfindet?
Also ich glaube, Spaltung ist kein so hartes Wort, ehrlich gesagt. Also und eben die Spaltung geht nicht von uns aus, weil wir waren diejenigen, die solidarisch waren. Aber es kommt jetzt halt sehr, sehr wenig zurück. Also inzwischen haben wir eben in Österreich die Situation, dass es genug Impfstoff fast gibt. Also es geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Und auch in meinem Umfeld sind inzwischen fast alle geimpft, weil es da in Wien die Möglichkeit dazu gab jetzt. Aber das ist halt trotzdem sehr, sehr spät zum einen. Und dann muss man sich aber auch noch anschauen, diejenigen, die gar nicht geimpft werden können. Und wenn jetzt gerade die Delta-Variante schon am Anlaufen ist hier, die wahrscheinlich in allen Berechnungen eigentlich für den Herbst also Wellen auslösen wird in Ausmaßen, die wir noch gar nicht kennen, so. Und dann wird sich halt schon zeigen, wer wird davon getroffen werden. Und das werden vor allem Kinder sein, die noch keinen Impfstoff bekommen dürfen. Und das werden vor allem auch Risikokinder werden. Und da sieht man halt, wo der Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft ist. Weil eben, wenn man die Älteren so konsequent schützt und dann auf uns schaut niemand. Und ich meine, wir haben es nach 1,5 Jahren nicht mehr hingekriegt, bei uns Luftfilter in Klassen zu stellen oder irgendwie weiterzukommen als halt alle 20 Minuten lüften. Das ist schon ein bisschen erschreckend.
Befürchten Sie ganz real Schulschließungen wieder für den Herbst?
Ich kann es mir durchaus vorstellen, ja.
Und wie hat das Distance Learning jetzt funktioniert? Können Sie uns das wirklich aus Ihrem Alltag schildern?
Also bei mir persönlich hat das Distance Learning eigentlich relativ gut funktioniert. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt dann teilweise weniger Motivation hatte. Gleichzeitig, als ich wieder in die Schule gekommen bin, war die Motivation jetzt auch nicht viel größer und da war dann halt tatsächlich einfach die reale Angst da, dass ich mich anstecke und eben ich habe auch einen Angehörigen von einer Hochrisikogruppe in der Familie, ist jetzt durchgeimpft inzwischen, aber als das noch nicht so weit war das dann halt noch immer der nächste Schritt, wenn ich mich anstecke, möchte ich auch nicht, weil neue Studie, 39% der Patientinnen und Patienten haben Long-Covid dann, aber dann in weiterer Folge, was ist, wenn ich meine Familie anstecke und das sind auch Dinge, mit denen man eigentlich als Jugendlicher nicht konfrontiert werden sollte mit solchen Fragen. Aber was man im Distance Learning halt schon gesehen hat, ist, dass dadurch, dass es keine sozial gerechten Konzepte dazu gab, halt diese Schere aufgegangen ist. Also diejenigen, die sich eh schon leicht tun oder vergleichsweise leicht tun in der Schule, wo ich mich jetzt mal dazu zähle, die haben sich halt vielleicht noch leichter getan, aber diejenigen, die sich halt nicht so leicht tun, die sind dann ein bisschen zurückgelassen worden und teilweise auf der Strecke geblieben. Und das ist halt der Anspruch ja eigentlich, den ein Bildungssystem haben sollte, dass man eben alle mitnimmt. Und das wurde halt einfach nicht so fortgeführt.
Was war mit den Schülerinnen und Schülern, die nicht das Equipment von zu Hause her hatten? Wurde denen geholfen oder? Ich frage Sie, ich habe selbst keine Kinder in der Schule. Also ich weiß es nicht, wie es abläuft.
Naja, also angekündigt wurde vom Bildungsministerium, vom Minister Fassmann, ich glaube sogar schon im Sommer, dass es da elektronische Leihgeräte geben soll, die zur Verfügung gestellt werden sollen. An unserer Schule hatten wir dann noch ein paar, ich glaube am Anfang hatten wir 30, dann haben wir irgendwann noch ein bisschen mehr bekommen. Ich glaube, wir haben auch eine Umfrage gemacht an unserer Schule als Schülerinnenvertretung in der Oberstufe Und da haben von den Schülerinnen und Schülern, die keinen Laptop hatten oder die kleines Endgerät hatten vor Corona, glaube ich, 2/3 mussten sich selber damit ausstatten, wurden nicht ausgestattet. Und das ist dann halt auch eine Frage von dem, ob man sich das leisten kann. Und auch das kann nicht sein, dass es davon abhängt.
Ja, absolut nicht. Gerade wenn es ein durchlässiges Bildungssystem sein soll, auf das Österreich ja so stolz ist, macht man sich dann in Ihrem Alter auch Gedanken, weil eigentlich ist es ja praktisch, dass wir heute in so einer globalisierten Welt leben. Das tut jeder von uns. Wir sind total vernetzt, egal was passiert. Wenn wir es wissen wollen, wissen wir es innerhalb von Sekunden. Das hat sich ja wahnsinnig geändert in den letzten 30 Jahren. Macht man sich in so einer Situation dann auch Gedanken, wie das vielleicht für Schüler und Schülerinnen eben in Syrien oder in Nordafrika oder wo immer ist? Ist das ein Thema?
Ja, also ich habe schon oft drüber nachgedacht, wie das jetzt für mich wäre, wenn ich nicht den ständigen Kontakt mit meinen Freundinnen und Freunden halt über Social Media, über Telefonieren und so weiter hätte. Also das war schon was mich auch irgendwie durch die Krise und durch die schwierigen Zeiten und die Lockdowns gerettet hat, dass ich eben immer, wenn ich was wollte, konnte ich es halt irgendwie erreichen, zumindest digital. Und ich meine, man konnte ja selbst einkaufen gehen online. Also es ist nicht so, also das gefehlt hat, war das Rausgehen im Endeffekt und das persönlichen Kontakt haben. Und ich glaube, wenn das wegfällt, dann ist es noch deutlich dramatischer. Ja, und ich weiß auch nicht, wie ich das dann geschafft hätte sonst.
Weil der Plan ist, dass wir auch Schüler und Schülerinnen fragen, die jetzt rund um den Globus in anderen Situationen leben, wie es ihnen geht. Für Mädchen ist das ja ein Riesenthema, dass sie überhaupt durchgängig eine Schule besuchen können, in vielen Ländern immer noch. Ich weiß jetzt, dass Ihre Schule einen nicht nur Gender-Schwerpunkt hat, es geht auch um Umwelt und Soziales. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Nein, wir waren zum einen die erste Mädchenschule in Österreich und dann hat eine Vorgängerdirektorin dann eben irgendwann Gender, Umwelt, Soziales als Schulschwerpunkte eingeführt. Und wir haben jetzt zum Beispiel Gender- und Umweltsprecherinnen und Sprecher, die darauf achten, dass eben auf die Schwerpunkte auch geschaut wird, dass im Unterricht auf gendergerechte Sprache geschaut wird. Und im Sozialbereich haben wir zum Beispiel Streithelferinnen und Streithelfer, die eine 2- oder 3-jährige Ausbildung, ich weiß es gar nicht ganz im Kopf, bekommen und dann eben auch helfen sollen, wenn es Konflikte bei Schülerinnen und Schülern gibt. Und ich glaube, allgemein ist einfach dadurch, dass unsere Schule eben diesen Ruf hat, eine soziale Schule zu sein quasi, kommen da halt viele Schülerinnen und Schüler hin, die einfach von dieser Einstellung da reinpassen. So. Und deswegen ist halt einfach das Schulklima, glaube ich, ein vergleichsweise sehr gutes.
Und
es gibt auch immer Luft nach oben.
Ich bin auch nicht ohne Grund in der Schülerinnenvertretung. Kontroversielles Thema, nehme ich an.
Richtig.
Oder? Wenn also, Sie sagen, das zieht dann schon die Leute an, die eh der Ansicht sind, dass das sehr wichtig ist.
Ja, also wir haben da, glaube ich, einen ziemlichen Konsens über gewisse Themen. Gleichzeitig ist auch so ein bisschen die Frage, also wir sind trotzdem eine Schule im 6. Bezirk, also und wenn man nicht aus dem Umfeld kommt, dann muss man auch wirklich sehr, sehr gute Noten haben, weil wir einfach sehr viel Anmeldungen immer haben und mehr als wir aufnehmen können. Also ist auch die Frage, ob das dann immer die gesamte Gesellschaft so abbildet, und das würde mich noch ein bisschen mehr freuen, wenn das vielleicht ein bisschen querer durchgehen würde und trotzdem dieser Konsens nämlich da wäre und das nicht so ein bisschen in Richtung Privilegien dann ausartet.
Haben Sie da als Schulsprecher was mitzureden?
Ich glaube, in meiner Schule als Schulsprecher auch vergleichsweise viel mitzureden.
Okay.
Also ich finde auch die Zusammenarbeit mit meiner Direktorin sehr, sehr gut und sehr konstruktiv. Ich bin jetzt ja schon seit 2 Jahren Schulsprecher, also hat sich schon alles ein bisschen eingespielt. Und gerade jetzt auch in der Pandemie hat das super funktioniert. Also wenn es um die Kommunikation ging, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern, kannte ich ja oft die Direktoren, nicht nur bei uns, sondern allgemein, schwer tun damit, alle zu erreichen. Und dann haben wir halt Instagram zum Beispiel als Tool eingesetzt oder halt an alle Klassensprecherinnen Dinge weitergeleitet. Also das hat super funktioniert und haben auch teilweise schulautonom so viel noch gemacht, wie man machen kann, in Anbetracht der Verordnungen und so, die es teilweise gab. Und das Krisenmanagement vom Bildungsministerium, also ich bin da eigentlich sehr zufrieden.
Jetzt habe ich ein bisschen eine persönliche Frage. Was macht Ihnen Angst? Ich meine jetzt nicht die Pandemie, sondern insgesamt. Sie sind jetzt 17, Sie machen demnächst die Matura. Sie haben schon ziemlich viel gemacht für Ihr Alter, würde ich sagen. Gibt es was Ihnen wirklich Angst macht, wenn Sie so an die nahe Zukunft denken?
Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die mir Angst machen, um ehrlich zu sein. Also jetzt natürlich auf die nahe Zukunft schauend, solche klassische Themen wie schaffe ich die Matura, wie schaut die nächstes Jahr aus in dem Fall, also doch noch ein bisschen Pandemiebezug dann, und was studiere ich dann, aber jetzt mal dann, wenn man darüber hinausblickt, ist es zum einen natürlich die drohende Klimakatastrophe. Also jedes Mal, wenn im Wetterbericht gesagt wird, das ist irgendwie jetzt der heißeste Sommer aller Zeiten, denke ich mir, für mich ist es der kühlste Sommer aller Zeiten, weil mein Leben lang kühler wird es nimmer. Und jetzt hat es heute auch 37 Grad und das ist schon ziemlich heftig. Und da gibt es ja auch Klimazonen, wo das noch deutlich heftiger ist. Und es gibt jetzt schon mehr Klima als Ver also Hitze als Verkehrstote und das wird noch viel stärker ja alles werden. Und auch da merkt man halt, wie Profite und die Wirtschaft sich einfach weltweit durchsetzt, auf dem Rücken von der Bevölkerung im Endeffekt. Und dann ist halt auch, was jetzt in der Pandemie sich gezeigt hat, das war so ein bisschen wie so ein Brennglas auf die Probleme, die es davor schon gab, halt eben wie mit uns als Jungen umgegangen wird und dass man vielleicht nicht auf uns vergisst. Und ich glaube, das zieht sich eh auch durch die Thematik der Klimakrise. Wir haben halt keinen hohen Stellenwert. Und ich glaube, es fällt oft Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern schwer, quasi darüber nachzudenken, irgendwie, wie schaut es in der Zukunft aus? Vielleicht wollen sie es auch nicht, weil sie nur auf sich so egoistisch bedacht sind, brauchen halt eine altruistische Gesellschaft.
Ich habe gerade überlegt, weil die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist natürlich auch eine Verallgemeinerung, weil ich bin jetzt kein politischer Entscheidungsträger, aber wenn man mich fragen würde, was das Allerwichtigste ist in der humanitären Arbeit von Care, dann ist es die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil die sind diejenigen, die dann wirklich die Geschicke ihres Landes noch drehen können. Natürlich in der humanitären Hilfe, Katastrophenhilfe, wird allen geholfen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir arbeiten in Ländern wie zum Beispiel in Äthiopien, wo es jetzt auch wieder einen Riesenkonflikt gibt, gerade wie Sie sicher wissen. Die Kinder und Jugendlichen sind das Allerwichtigste, weil das sind diejenigen, die wirklich noch eingreifen können in die nächsten 10, 20 Jahre. Ja, wie gesagt, der humanitäre Ansatz sagt natürlich, dass allen geholfen wird, das ist doch richtig so. Aber Veränderung geht meistens auch aus Kooperationen zwischen den Generationen hervor. Das heißt, ich bin fast ein bisschen traurig, wenn ich jetzt wirklich so aus erster Hand höre, auf uns wird komplett vergessen, weil ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selber so alt war wie Sie. Wenn man mich da gefragt hat, was mir Angst macht, hätte ich gar nicht gewusst momentan, was mir Angst macht, außer auch die bevorstehende Matura, weil da war es mehr noch so, naja, jetzt komme ich und was kostet die Welt? Und das war auch der Beginn der Globalisierung, wo uns also wirklich jahrzehntelang vermittelt wurde, dass das wichtig, gut und etwas ist, worauf man sich auch freut. Und das ist etwas, was ich fast ein bisschen schade finde, wenn ich die jungen Leute von heute anschaue, dass dann auch sehr viel Angst eben dabei ist. Und ihr seid ja eigentlich noch ganz am Anfang. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, was macht Ihnen richtig Freude?
Ja, also ich glaube zum einen eben, dass wir eine gewisse Grundpolitisierung haben dadurch, was jetzt alles auf uns zukommt, weil wir einfach gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist was Positives, aber halt ausgelöst durch was Negatives. Aber vielleicht ist dann dadurch auch mehr Energie in unserer Jugend, um da was zu verändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf ich mich vielleicht freue, wenn man jetzt in dieselbe Kerbe schlägt, dass wir vielleicht genug Energie haben, und genug Ansporn haben, da dann tatsächlich das Ruder nochmal rumzureißen und was zu verändern. Und wenn ich es auf mich nochmal persönlich beziehe, dann freue ich mich schon auch, dass ich dann vielleicht irgendwie nach der Schule mir überlegen kann, was ich studieren will, was ich in meinem Leben machen will und auch, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir vielleicht das Ruder nochmal rumreißen.
Ja, wunderbar. Das heißt, es gibt schon Berufspläne.
Es gibt angedachte Berufspläne. Also ich möchte mich noch nicht festlegen jetzt und ich habe auch noch einen Zivildienst dann zu machen. Also ich habe ja noch über 2 Jahre jetzt, bis ich dann wirklich mit dem Studium beginne. Aber ich überlege, ob ich Lehramt studieren soll und ob ich in diesen Bereich gehen soll. Vielleicht wird es auch was mit Psychologie. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mir das dann genauer zu überlegen und Entscheidungen zu treffen.
Absolut Matirando im Gespräch mit Care Österreich. Die Welt steht Ihnen absolut offen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Dankeschön.